Guten Morgen. Ich habe mir Notizen gemacht. Halleluja. Und ich habe sogar eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich hoffe, ich halte mich dran. Ja, das war's schon. Ich versuche langsam zu sprechen. Beschäftigen uns ja aktuell so in den letzten anderthalb Jahren mit bestimmten Themen, sei es Gebet, Sabbat, Dienen, Bibel lesen, was weiß ich, was es noch alles gab. Und es gab so unterschiedliche Namen immer dafür. Geistliche Disziplin, die anlernten, nannten es Exerzitien, was weiß ich was. Und im Moment haben wir das Thema Stille und Zurückgezogenheit, glaube ich, heißt es. Und Mittwoch war ja der tiefe Abend, da waren, glaube ich, die da waren, haben das mitgekriegt. Und bei der Vorbereitung heute dachte ich, okay, still und zurückgezogen. Jeder eigentlich, der hier in der Gemeinde regelmäßig kommt und mal da ist, weiß, dass das eine wichtige Sache ist. Jeder, der mindestens 5 Jahre Christ ist, weiß es ganz gut, wenn ich mir eine stille Zeit nehme. Der Name hat sich so etabliert. Und dann dachte ich eigentlich, was soll ich euch dazu sagen? Es ist gut, mach das, es ist wichtig. Damit wäre es eigentlich getan. Deswegen will ich heute eher so ein bisschen an meine Herangehensweise, warum ich, also, oder meine Beobachtung ist, wenn du von etwas überzeugt bist, das ist die Voraussetzung, damit du es umsetzt. Damit du bereit bist, Gewohnheiten, Routinen so zu verändern, dass du das umsetzt. Damit das möglich wird für mich und für meine Beobachtung, für uns Menschen Dinge umzusetzen, müssen wir überzeugt sein, dass es uns dient. Und wir müssen unser Warum mache ich das finden. Ich muss mein Warum finden. Wenn ich mein Warum nicht finde, dann kann ich das alles in der Theorie bejahen, dass es gut ist. Das Prinzip wichtig ist, aber die Bereitschaft, mein Umfeld so zu verändern, dass ich das umsetze, kann ich nur überzeugend tun, wenn mein Warum mich ergriffen hat. Wenn ich davon überzeugt bin. Sonst, wenn ich keine Gewohnheit ändern, dann kann ich zu vielem Ja und Amen sagen, dass es gut ist. Aber meine Gewohnheit, welche, die ja funktioniert, worin ich routiniert bin, den muss ich nicht deswegen ändern, weil ich so etwas Ja sage, was nicht unbedingt mit mir zu tun hat. Ich werde es erst in meinem Leben integrieren, wenn ich mein Warum dafür finde. Und diese ganzen Namen, die wir dazu haben, ich habe das für mich so genannt, Praktiken für ein bewusstes Leben. Für ein wachsames Leben. Um Christonesisch zu sprechen. Also Christonesisch ist die Sprache der Christen. Es gab einen Pastor vor längerer Zeit, den ich mal gehört hatte, der hatte sich das zum Ziel gemacht, ein bisschen Christen dafür empfindlich zu machen, wenn ihr mir nicht Christen spricht. Achtet darauf, welche Sprache ihr verwendet. Und er hatte so ein schönes Beispiel, das werde ich nicht vergessen, ich habe mich kaputt gelacht, weil ich genau nachvollziehen konnte, was er meint. Ich meine, wenn du unter Nichtchristen davon sprichst, wir sind vom Feind umgeben, dann denkt er, es kommen die Russen. Ja. Welche Feinde? Praktiken für ein bewusstes Leben. Ich denke, bewusstes Leben, damit kann der eine oder andere was damit anfangen, aber christonesisch würde man sagen, wachsamer Geist, ein wachsames Leben. Ein bewusstes Leben bedeutet, die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen mit mehr Aufmerksamkeit wahrzunehmen und Entscheidungen stärker an den eigenen Werten auszurichten. Es geht nicht darum, ständig produktiv oder perfekt zu sein, sondern präsenter zu leben. Mayweather hat gesagt, du lebst nur einmal, aber wenn du es richtig machst, reicht einmal. Den fand ich echt gut. Wilde hat gesagt, Leben ist die seltenste Sache der Welt. Die meisten Menschen existieren nur. Das ist alles. Es ist ja interessant, wir glauben ja, wenn ich morgens meinen Wecker, mich morgens weg, ich aufstehe, meine Zähne putze, meinen Kaffee trinke oder Tee in meinem Falle, mich fertig machen, aufstehe, arbeiten gehe, nach der Arbeit nach Hause komme, esse und trinke, Sport mache, abends vor dem Fernseher sitze oder zocke oder was weiß ich mal und dann immer mal gehe ich wieder schlafen. Und das jeden Tag aufs Neue, dass ich denke, dass ich lebe, weil ich das so mache. Was hast du letzte Woche gemacht? Ich meine nicht die grobe Überschrift von dem, was ich meine, die konkreten Momente. Woran kannst du dich erinnern? Wie präsent bist du in deinem Leben? Wie präsent bist du in dem Moment? Auch gerade hier. Wie viel Prozent von dem, was ich sage, kommt bei dir an? Und wie viel Prozent ist körperlich zwar anwesend, aber gar nicht hier? Der Unterschied zwischen existieren und leben, ich habe es hier Bewusstsein genannt. Wir haben gerade von der letzten Woche gesprochen. Das ist kein moralisches Versagen, es ist der Normalzustand des menschlichen Bewusstseins. Ohne bewusste Anstrengung schaltet der Geist auf Autopilot. Er spart Energie, indem er Muster wiederholt. Das Problem ist, dass ein auf Autopilot gelebtes Leben kaum gelebt ist. Auf Intensiv war ich letzte Woche, auf Intensivstation, für die, die mich kennen, ich bin Anästhesist. Wenn du auf Stationsarzt bist, dann kriegst du es auf Intensivstation, 6 Patienten, kriegst du den Überblick. Die kannst du bewusst in deinen Kopf klar überwachen. Bei 8 wird es schwierig, bei 12 musst du welche auf Autopilot setzen. Sonst kommst du nicht klar. Da haben wir so, hat man so ein Schema, zumindest von meinem Chef gelernt, Willi, du hast rote, orangene und grüne Patienten. Die roten, die sind zeitkritisch, da musst du dich kümmern. Die orangenen, nach den roten, die musst du im Auge behalten. Die grünen, Autopilot. Sonst läufst du nur, sonst brennst du nur. Aber versuche jede Stunde in jenem Zimmer reinzugehen, um auch die grünen bewusst wahrzunehmen, um zu merken, ob sich was verändert hat. Weil wenn du sie ständig auf Autopilot laufen lässt, verpasst du Momente, die kritisch werden könnten für sie. Wo ein Grüner plötzlich rot wird und du hast es nicht mitgekriegt. Wie wohl willst du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass in der Flugzeug, das du gerade einsteigst, rein nur auf Autopilot fahren, fliegen wird. Ihr Lieben, leider, ob wir uns das eingestehen wollen oder nicht, läuft vieles von unserem Leben auf Autopilot. Und ein auf Autopilot gelebtes Leben ist kaum gelebt. Sag mir, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest und ich sage dir, wer du bist. José Ortega. Ich fand den Namen einfach so cool. Deine Aufmerksamkeit ist dein Leben, nicht metaphorisch, buchstäblich. William James, der Vater der amerikanischen Psychologie, verstand dies vor über einem Jahrhundert. Er schrieb, dass die Fähigkeit, habe ich das mit aufgeführt? Ja. Dass die Fähigkeit, wo bin ich, ich hab's verloren hier, eine abschweifende Aufmerksamkeit willentlich zurückzubringen, die eigentliche Wurzel von Urteilsvermögen, Charakter und Willen sei. Ich wiederhole, er schrieb, dass die Fähigkeit, eine abschweifende Aufmerksamkeit willentlich zurückzubringen, die eigentliche Wurzel von Urteilsvermögen, Charakter und Willen sei. Mit anderen Worten, wer seine Aufmerksamkeit bewusst kontrolliert, kontrolliert sein Leben. Wer das nicht tut, wird von anderen kontrolliert. Mache ich das hier auf? Lass uns mal kurz Lukas 5. Fünfzehn bis 16 aufschlagen. Ich lese schon mal vor, falls es noch nicht. Ach, genial. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus, Jesus, und große Menschenmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. In 16 heißt es, er aber zog sich ein einsamer Ort zurück und betete. In Lukas 9, Vers 10 ist eine ähnliche Situation, aber dann nimmt er seine Jünger mit sich. Versteht ihr mich gut? Ja. Ich verstehe mich selbst doppelt gerade. Ich finde es interessant, dass Lukas das so oft wieder sagt. Jesus wurde berühmt. Die Leute kamen auf ihn zu, um ihn zu hören und von ihm geheilt zu werden. In dieser Zunahme des Hypes um ihn zog er sich zurück, um zu beten. Für mich lehrt mich Jesus etwas über die Kraft der Masse, über die Kraft des Lobes der Masse, über die Gefahr, eingenommen zu werden von dem Lärm um mich herum, um die Notwendigkeit, eine Praxis in meinem Leben zu integrieren, die mir hilft, wachsam darin zu sein, wofür ich hier bin. Die meisten Menschen haben nie eine einzige Stunde damit verbracht, zu entscheiden, was ihre Aufmerksamkeit verdient. Sie lassen Algorithmen entscheiden, sie lassen die Dringlichkeiten anderer Menschen entscheiden. Das kennst du bestimmt, ne? Also ich kenne das auch, wo du merkst, eigentlich bin ich gerade gestresst, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun. An der anderen Stelle, es ist in Lukas 9, muss es jetzt nicht draufwürfen, da kommen die Jünger zurück von dem Auftrag, den sie von ihm bekommen haben, kommen begeistert über das, was sie gerade erlebt haben, Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, aussetzt, also sie haben das getan, wofür sie beauftragt worden sind von ihm. Und dann heißt es, und Jesus nahm sie zu sich an einem einsamen Ort. Warum macht er das mit ihnen? Die Lösung ist nicht kompliziert. Ich lese das nochmal, damit wir einen Zusammenhang haben. Menschen lassen sich von Algorithmen oder Dringlichkeiten anderer leiten oder sie lassen die Dringlichkeit anderer Menschen über ihr Leben verfügen oder entscheiden. Und dann fragen sie sich, warum sich das Leben fragmentiert, oberflächlich und erschöpfend anfühlt. Die Lösung ist nicht kompliziert, aber sie erfordert etwas, was die meisten Menschen sich weigern zu geben. Anhaltende Anstrengung. Es ist interessant, dass um diese Entscheidungen zu treffen, Zeiten des Rückzugs in mein Leben zu etablieren und in so einem Moment, wie Christus es ja gerade vorlebt, wach genug zu sein, zu entscheiden, das ist der Zeitpunkt für mich gekommen, um mich zurückzuziehen, um mich nicht von dem Lob, um dem Hype, der um mich gerade aufgebaut wird, leiten zu lassen, ablenken zu lassen von dem Auftrag, weswegen ich gekommen bin, muss ich mich zurückziehen, um wieder den Fokus auf das zu richten, was des Vaters ist. Das erfordert Anstrengung in unserer Welt, weil sie ist nicht darauf ausgelegt, dass dein Leben darin unterstützt und gefördert wird, fokussiert auf das zu sein, was Christus für dich vorgesehen hat. Das ist ein aktiver Schritt, den du tun musst. Um den beständig in einem Alltag zu tun, kostet es Anstrengung. Kontinuierlichen Einsatz. Und dieser Einsatz zu nehmen, diesen Schritt zu tun, diese Anstrengung aufzubringen, ist oft der Grund, warum wir es dann nicht tun. Du musst deine Aufmerksamkeit zurückerobern, du musst entscheiden, was wichtig ist, und diese Entscheidung gegen die ständige Invasion von Ablenkungen verteidigen. Fang klein an. Bemerke, wenn deine Aufmerksamkeit abschweift. Ich nehme dir ein Beispiel. Es ist interessant. Im Rahmen meiner Weiterbildung muss ich rotieren an anderen Häusern. Das habe ich in meinem anderen Haus erlebt, aber in anderen Krankenhäusern. Da kommst du an, stellst dich vor, die anderen stellen sich vor und am nächsten Tag sagst du Guten Morgen und nennst die Person beim Namen, wenn du Guten Morgen sagst. Und sie ist überrascht, dass du den Namen bemerkt hast. Und dann frage ich mich, warum hast du dich denn gestern vorgestellt? Aber es ist interessant, wie oft ist es passiert, dass sich jemand bei dir vorgestellt hat und dir den Namen, du hast ihn nicht gehört. Akustisch ist er angekommen, aber du kannst dich 3 Minuten später nicht mehr daran erinnern. Wo warst du da? Wir sind so dran gewöhnt, dass die Personen überrascht sind, wenn du sie beim Namen nennst. Ein Leben auf Autopilot. Wilde hat so recht, wenn er sagt, das Seltenste in der Welt ist zu leben. Die meisten existieren und das ist alles. Die Sätze Jesu sind nicht, die klingen so schön, wenn man sie liest. Das ist eher nicht nur Poesie. Ich muss in dem sein, was sucht für mich. Ich muss in dem bleiben, was des Vaters ist. Das ist so tief, so umkämpft darin zu leben, was des Vaters ist. Ein Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Ein Leben, das der Bequemlichkeit gewidmet ist, wie zu einem Leben der Stagnation. Deine Muskeln verkümmern, dein Geist stumpft ab, dein Geist verkümmert. Du wurdest nicht für Bequemlichkeit erschaffen, du wurdest zum Wachsen erschaffen. Zum Kämpfen, zum Anpassen, zum Überwinden. Bequemlichkeit ist der Feind all dessen. Wenn das Einzige, was in deinem und meinem Leben wächst, die Zahl unseres Alters ist, haben wir ein Problem. Das bedeutet nicht, dass du das Leiden um seiner selbst willen suchen solltest. Das wäre töricht. Aber es bedeutet, dass du dich vor vermessenen Herausforderungen nicht scheuen solltest. Es ist so interessant, dass wir, ich meine, als wir das Ende der Rastlosigkeit gelesen haben, das ist ein Buch geboren aus der Geschichte eines, aus der Biografie eines des Autors, der auch selbst einen Burnout hinter sich hat. Es ist interessant, dass das, wozu er aufruft, so viel Anstrengung kostet, obwohl es dazu dienen soll, dass du zur Ruhe kommst. Wie verkehrt ist unsere Welt? Es bedeutet, dass du dich dem Unbehagen zuwenden solltest, wenn es dem Wachstum dient. Es bedeutet, dass du erkennen solltest, wo der einfache Weg nirgendwo hinführt, wo es sich zu sein lohnt. Die moderne Welt bietet beispiellose Reize für Bequemlichkeit. Und dies hat das Potenzial, dich zu schwächen. Ich meine, für Sport brauche ich es nicht erwähnen. Jeder weiß, wenn ich will, dass der Muskel wächst, muss ich den anstrengen. Körperlich schwächer, Körper, die für Bewegung geschaffen wurden, sitzen jetzt den ganzen Tag. geistig schwächer Menschen, die dazu geschaffen wurden, Probleme zu lösen, delegieren das Denken jetzt an Geräte. Emotional schwächer Menschen, die dazu geschaffen wurden, Schwierigkeiten zu bewältigen, brechen jetzt bei kleinen Unannehmlichkeiten zusammen. Ich hatte am Wochenende 3 bis 4 Patienten auf meiner Seite, waren es 2, die von irgendwo aus irgendeiner Etage runtergesprungen sind in suizidaler Absicht. Einen davon hat es erstaunlicherweise überlebt, aber du hast an seinem Gesicht bemerkt, dass er vom ersten Obergeschoss runtergefallen ist. Aber er könnte mit dir reden. Und da habe ich ihn gefragt, warum haben Sie das gemacht? Ich sage, ich weiß es nicht. Also sein Gesicht war total deformiert. Also, dass er mit uns gesprochen hat, haben wir immer gedacht, wie hat der das überhaupt überlebt? Und dann, kennst du, es gibt so Verse in der Bibel, und dann heißt es, und Jesus gewann ihn lieb. Weil es ist immer schnell, das Narrativ ist immer, wenn du sowas machst, wie bescheuert muss man sein. Also was fällt, weil wir es nicht nachvollziehen können. Und dann stand ich vor seinem Bett und sagte, warum haben Sie das gemacht? Ich habe mir die Frage, ob ich 3-mal gestellt. Er meint, ich weiß es nicht. Und für einen Moment gewann ich lieber und sagte, ihn auch viel zu urteilen, nützt ja sowieso. Und es ist ja, also, ich habe gesagt, Sie können froh sein, dass Sie noch leben. Also wir sind erstaunt, dass Sie noch leben. Wisst ihr, das Psychische an Krebserkrankung ist dieser langsame, abtötende Prozess. Wenn du das im medizinischen Umfeld beobachtest, wie jemand an Krebs abbaut, kriegst du es schneller mit. Der Punkt ist unser Leben. Wenn es auf Autopilot läuft, wenn Bequemlichkeit eine Lebenshaltung ist, ist es ein stiller Tod, das Prozess. Du merkst es nicht sofort, aber wenn die Jahre vergangen sind, merkst du, was vergeudet wurde. Das fand ich auch gut. Gewählte und aufgezwungene Identität. 5 Minuten danach, nach deiner Geburt, werden sie deinen Namen, deine Nationalität, deine Religion und deine Sekte bestimmen. Und du wirst den Rest deines Lebens damit verbringen, verzweifelt Dinge zu verteidigen, die du nicht gewählt hast. Autor ist unbekannt. Du hast nicht gewählt, wie du geboren wurdest. Zumindest habe ich es nicht. Du hast deine Eltern nicht gewählt. Deine Kultur, deine Muttersprache, den Gott, dem du zu beten gelernt hast, oder die Feinde, die du zu fürchten gelernt hast. Du hast die Feiertage nicht gewählt, die du feierst. Nein, die Nahrungsmittel, die du für normal hältst, die Überzeugung, die du aufgesogen hast, bevor du deinen eigenen Namen buchstabieren konntest. Nichts davon war deine Wahl, aber all das prägt, wer du bist oder zu sein glaubst. Und hier liegt das Perverse. Du verteidigst es. Erbittert. Du willst mit Fremden über Politik streiten, die du geerbt hast. Du willst für Religion in den Krieg ziehen. Uns betrifft das nicht, aber wir wissen, einigen betrifft es, die dir bei der Geburt zugewiesen wurden. Du willst Menschen aus verschiedenen Ländern hassen, weil jemand vor deiner Existenz eine Linie auf eine Karte gezeichnet und dir gesagt hat, auf welcher Seite du stehst. Du hast nichts davon gewählt, aber du würdest dafür sterben. Es gibt einen ehemaligen Apologet, der ist leider verstorben. Der ist viel in Palästina, Israel, Fronten geraten und auch vor Autoritäten gesprochen. Und Bericht erzählt von einem Vater, der jeden Tag von Kindesbein an seinen Sohn auf einen Berg gebracht hat und ihm gesagt hat, die da drüben sind deine Feinde. Und zwar jeden Tag. Und so wächst dieser Junge auf mit dieser Saat, die die entsprechende Frucht hervorbringt. Ein Extrembeispiel, aber für viele ein alltägliches Beispiel und ein alltägliches Brot und eine alltägliche Konsequenz. Warum habe ich das mit aufgeführt? Weil der Gedanke ist dahinter zu, wie hieß das nochmal, wenn man, ich nenne das mal so, warum ich das Praktiken, diese Rückzugsmomente so wertschätze. Weil es auch eine Art, ich komme auf den deutschen Begriff nicht dafür. Auf Englisch auch nicht. Ich mach's einfacher. Es ist, warum verteidigst du die Routinen deines Alltags? Oder tust du das überhaupt? Warum verteidigst du deine Identität? Oder tust du das überhaupt? Warum fällt es mir machen wir es anders. In den Klöstern, das sind ja die Menschen, die Rückzug verkörpern, sag ich mal so, sich entschieden haben, das ist unser Lebensstil. Einer der Pioniere oder der, ja, so eine Art, der Architekt des klösterlichen Lebens, St. Bernhard hieß er, hatte seine Mönche folgende Praxis, war bei denen gang und gäbe, sobald er die Glocke klingelt, egal was sie gerade tun, alles fallen liegen lassen und entsprechend dem Glockenklang zu der nächsten Aufgabe zu gehen. Sei es Essen, sei es Arbeiten, sei es Schlafen oder Schreiben. Also egal was jetzt ist, sobald der Glockenklang kam, war klar, egal was du gerade machst, lässt es liegen und gehst zur nächsten Aufgabe. Der Gedanke war, sie dahin zu erziehen, in Disziplin zu erziehen, dass Zeit nicht dein Eigentum ist, sondern Gottes Eigentum. Die Sache bei Gott ist, alles, was er gut heißt für dich, dient ihm nicht, sondern dir. Er geht mit seinem Eigentum nämlich so um, dass es dir dient. Und die Erfahrung zeigt, sobald du sein Eigentum zu deinem machst, schadet es dir, weil du nicht weißt, wie man damit umgeht. Wenn also Jesus dir Rückzug vorlebt, Zeitmanagement vorlebt, dann soll es dir dienen, nicht ihm. Ihm gehört Zeit. Auf jeden Fall.
Nicht dient, wenn wir das nehmen, was ihm gehört? Oder wie meintest du das?
Wenn ich Gottes Eigentum zu meinem Eigentum mache, etwas, was mir gehört, entscheide ich, wie ich es nutze. Wenn aber er mir Angebote macht, wie ich das, was seins ist, zu meinem Segen nutzen soll, dann ist es klug von mir, das so entsprechend zu empfangen und anzunehmen. Wenn ich aber alles, was ich zu meinem, anders, bekanntes Beispiel, Vater, wir kennen ja die Geschichte des verlorenen Sohnes. Wir erfahren am Ende, was aber von am Anfang an galt. Als der Vater sagt zu dem Großen, das, was meins ist, gehört dir. Ihr setzt den Satz schon bereits als gegebene Realität am Anfang, als der andere Sohn zu ihm kommt und sagt, gib mir mein Erbe. Die Realität, dass das, worum er gerade bittet, bereits ihm gehört, die war schon gegeben. Er wollte aber das Erbe in dem Verständnis von getrennt vom Vater zu sein, empfangen und das so handhaben wie er, weil er von vornherein dem Vater darin misstraut hat, dass das, was derens ist, allem, dem Wohl alle dient. Besser? Vor einigen Jahren teilte mir während einer Klausur, es ist nicht von mir, es ist eine Erzählung, die ich sehr bildhaft fand. Vor einigen Jahren teilte mir während einer Klausur ein älterer Mönch von den Höhen und Tiefen seines 50-jährigen Klosterlebens mit. Am Ende sagte er zu mir, gib mir ein paar Hinweise, wie ich mich auf den Tod vorbereiten soll. Was soll ich tun, um mich bereit zu machen? Die Schwere einer solchen Frage reicht aus, um jemanden mit einer tieferen Spiritualität als meine schüchtern. Und wenn sie von jemandem gestellt wird, der doppelt so alt ist wie man selbst, dessen Herz bereits tief, großzügig, glaubensvoll und wunderbar durch jahrelange stille Andacht gereift scheint, dann ist die beste Antwort vielleicht Schweigen. Ich war nicht so naiv, ihn viel anbieten zu können, trotz seines Vertrauens in mich. Aber es ist eine gute Frage. Wie bereiten wir uns auf den Tod vor? Wie leben wir so, dass uns der Tod nicht unvorbereitet trifft? Was tun wir, damit wir diese Welt nicht mit zu viel Ungeklärtem zurücklassen? Mich hat die Geschichte, sie geht noch gleich weiter, mich hat sie bewegt, weil ich zum Glauben an Christus, zumindest eine bewusste Entscheidung für ihn getroffen habe, während ich ein Vers aus der Schrift las, lehre mich zu bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. In dem Moment war es für mich eine, als würde Gott mir in die Realität hineinführen, dass meine Lebensuhr tickt, dass meine Zeit auf der Erde vergänglich ist und in einem Empfinden von Sehnsucht, dieses Leben mit Sinn zu erfüllen. Warum wir Menschen so ticken oder dazu neigen, ist interessant, dass weil du merkst, wenn du mit Menschen triffst, die wissen, dass ihre Tage gezählt sind. In der Begegnung mit ihnen spürst du eine Reduktion des Lebens auf das Wesentliche. In dem Klosterleben gibt es auch einen Spruch, wo der, sagt, achtet darauf, dass ihr eure Zelle nicht verlasst. Die Zelle war das Private Room, das private Zimmer des Mönchs. Ein Einzelbett, ein Schreibtisch, ein Becken, ein Stuhl. Und der Autor beschreibt das so schön, weil er sagt, das ist eine schöne Metapher für den Mönch. Ist das ein reales, betretbares Zimmer? Das ist der Ort, wo er sagt, wenn ihr dieses Zimmer verlässt, je länger ihr dieses Zimmer verlässt, kommt ihr weniger als bewusste Menschen zurück in dem Zimmer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, die Distanz zu diesem Zimmer entfernt euch, bringt euch in die Gefahr zu vergessen, warum ihr hier seid. Und sagt, dieses private Zimmer ist etwas, was nicht nur für den Mönch gilt. Weil wir sind nicht alle Mönche. Ich muss davon Nutzen bekommen. Aber dieser Raum zu sitzen, wo ich alles reduziere auf das, worum ich hier bin, auf das Wesentliche und nicht von der Ablenkung der Masse, der Menge, des Reichtums. Sondern Momente, wo ich in der Begegnung mit dem Vater alles reduziere auf Vater, warum bin ich hier? Wo Prioritäten neu geordnet werden, wo der Fokus auf das Wesentliche gesetzt wird, wo mein Leben, das bis dahin vielleicht auf Autopilot gesetzt ist, neu resettet wird auf Bewusstsein, warum ich da bin. Wo ich, um biblische Worte zu sprechen, verloren war und wieder gefunden werden will. Zunächst muss gesagt werden, dass alles, was wir zur Vorbereitung auf den Tod tun, weder düster sein, noch uns vom Leben und voneinander distanzieren soll. Da habe ich mich gefreut, dass ich das gelesen habe. Wir bereiten uns nicht auf den Tod vor, indem wir uns vom Leben zurückziehen. Das Gegenteil ist wahr. Was uns auf den Tod vorbereitet, das war nicht so gut. In Christi Worten, dafür salbt, ist ein tieferes, innigeres, vollständigeres Eintreten in das Leben. Wir bereiten uns auf den Tod vor, indem wir anfangen, unser Leben so zu leben, wie wir es von Anfang an hätten leben sollen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg des Lebens, die Wahrheit über das Leben. Ich bin das Leben selbst. Der Theologe und Geschichtenerzähler John Shea schlug einmal vor, dass das Himmelreich allen offen steht, die bereit sind, sich mit allen zu Tisch zu setzen. Das ist eine einseitige Zusammenfassung von Jüngerschaft. Im Wesentlichen ist die einzige Bedingung für den Eintritt in den Himmel ein Herz und eine Offenheit zu haben, die es uns ermöglicht, uns mit absolut jedem hinzusetzen und das Leben und einen Tisch mit ihm oder ihr zu teilen. Wenn das wahr ist, dann ist der beste Weg, uns auf den Tod vorzubereiten, unsere Herzen dazu zu bringen, immer weiter und weiter zu lieben. Auf eine Weise, die uns über unsere natürliche enge Diskriminierung in unseren Herzen hinausführt, die durch Temperament, Verletzung, Ängstlichkeit, Unwissenheit, Eigensucht, Rasse, Geschlecht, Religion, Umstände und unseren Platz in der Geschichte entsteht. Nochmal, ich fasse das zusammen mit einem Wort. Er sagt also, die beste Vorbereitung auf den Tod ist der Eintritt ins Leben. Wenn du die Worte Jesus liest, ist das genau das. Wer sein Leben erhalten will, muss es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Wer mir nachfolgen nimmt, nehme sein Kreuz auf sich, das ist sein Leben, und folge mir nach. Wer seine Aufmerksamkeit auf mich richtet, wird wandeln von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Denn der Punkt ist, ein auf Autopilot gelebtes Leben, dein Leben wird sowieso verwandelt. Also es geschieht sowieso eine Verwandlung. Ich frage nur, wozu wirst du verwandeln? Denn die Verwandlung geschieht sowieso. Paulus drückt es deswegen so aus. Er stellt nicht in Frage, dass die Verwandlung stattfindet. Er sagt nur, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, die Aufmerksamkeit auf dich richten, werde ich verwandelt entsprechend dem Bild, worauf ich meine Aufmerksamkeit setze. Also die Verwandlung geschieht sowieso. Die Frage ist nur, wozu? Und ich finde interessant, dass er weiterführt, er sagt, die beste Vorbereitung auf den Tod ist also der Eintritt ins Leben, in Christus. Und ein Herz, das immer gedehnt wird, weiter und weiter zu lieben. Paulus drückt ja so aus, ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seiner Liebe, damit ihr prüfen könnt, oder erkennen können, worauf es im Leben von mir hinzugefügt ankommt. Wir sind noch nicht fertig. John Paul erzählt in seinem Buch Unconditional Love, bedingungslose Liebe, die Geschichte eines jungen Studenten, der an Krebs starb. In der letzten Stadien seiner Krankheit kam er zu Paul und sagte ihm sinngemäß, Pater, Sie sagten uns einmal etwas im Unterricht, das mir das Sterben in jungen Jahren erleichtert hat. Sie sagten, es gibt nur zwei mögliche Tragödien im Leben und Jungsterben gehört nicht dazu. Das sind die zwei Tragödien. Wenn du durchs Leben gehst und nicht liebst und wenn du durchs Leben gehst und denen, die du liebst, nicht sagst, dass du sie liebst. Als die Ärzte mir sagten, dass mein Krebs unheilbar ist, erkannte ich, wie sehr ich geliebt wurde. Ich konnte meiner Familie und anderen sagen, wie viel sie mir bedeuten. Ich habe Liebe ausgedrückt. Die Leute fragten mich, wie ist es, mit 24 Jahren alt zu sein und zu sterben? Ich sagte ihnen, es ist nicht so schlimm. Es ist besser, als 50 Jahre alt zu sein und keine Werte zu haben. Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst zu sterben? Muss jetzt nicht antworten, frag dich das mal. Was macht es uns schwer oder was es für uns schwer macht zu sterben? Über alle angeborenen Instinkte in uns hinaus, die uns am Leben erhalten wollen, ist nicht so sehr die Angst vor dem Leben oder nach dem Tod oder gar die Angst, dass es ein Leben nach dem Tod geben könnte. Was das Sterben schwer macht, ist, dass wir noch so viel Leben zu vollenden haben oder meinen, noch so viel Leben zu vollenden haben. Ist ja, also, wenn du einen Drang in dir hast oder, ich glaube, Martin hat das mal so ausgedrückt, eine tiefe Angst davor, Verluste zu erleiden, dazu gehört dein Leben zu verlieren, wirst du von dem Dringen oder geleitet werden, alles Mögliche zu tun, um dieses Leben zu erhalten. Ob bewusst oder unbewusst. Das ist die Freiheit, die Christus uns anbietet, wenn er sagt, lass mich dein Leben sein. Und das beste Training in dieser Welt, ich habe seit Jahren, jetzt suche ich nach einem Ausweg daraus, aber es gibt keinen, weil die Bibel mich immer dahin führt, ist zu lieben. Und du kannst nicht in der Hingebung volle Herzenshaltung Christi lieben, ohne selbst zu sterben. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das, ich frage immer Gott, Herr, wo ist die Grenze meines Todes zum Wohl des Nächsten? Also, du musst doch irgendwo eine Grenze für mich setzen, wo ich ihn dann eins auswischen kann und wo es nicht mehr heißt, ich soll ihn lieben. Wo ich mich verteidigen muss und wo es nicht mehr heißt, dass ich die andere Wange hinhalten soll. Wo ich Feuer vom Himmel herabrufen dürfe, so ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, um zu hören, wisst ihr nicht, welche Geisteskinder ihr seid? Nein, im Moment bin ich eher Elias-Kind und rufe Feuer vom Himmel. Der ist frech, der verdient es nicht und so weiter und so fort. Aber am ehrlichsten kann ich keine Entschuldigung der Schrift dafür finden, außer die Worte Jesu. Der Maßstab ist, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt. Und da bin ich noch nicht. Aber eine Praxis, die mir dabei helfen soll, in diesem wachsamen Wachstum zu hineinzutreten, ist Rückzug und Fokus auf ihn. Keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Das zu tun, ist die beste Vorbereitung auf den Tod, weil du darin bestens in das Leben eintrittst. Damit ich aber das tun kann, Lukas 12, 15, ich glaube, es war so, 17, 15, 17, warum war es 15? Ab, irgendwo da. Entschuldigung, 15, mach mal ab Vers 13 oder so. Ja, lass mal lesen, Schritt für Schritt. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, in dem er verschwenderisch lebte. Das ist, also du liest es ja so und es ist klar, der macht gerade Blödsinn. Die Sache ist, Das ist wie ein Film. Also wenn du so einen Film guckst, wo du die Szenen vor Augen hast. Was du aber nie wirklich vor Augen hast, ist dein eigenes Leben. Also wenn du einen Film guckst, siehst du gerade, wie jemand Blödsinn macht. Wie jemand gerade, weil du in dem Film in Anführungsstrichen Gott bist. Du kannst vorfühlen, wie jemand vorwärts und sagen, oh ja, das war blöd. Also du hast den Überblick. Worüber du keinen Überblick hast, ist über dein eigenes Leben. Das heißt, du kannst über dein alles gerade nicht gerade wissen, wo du es verschwendest. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten. Die schmecken nicht, habe ich auf der Männerfreizeit nicht. Die Schweine fraßen und niemand gab sie ihm. Aber wenn du Hunger hast, isst du die trotzdem, abgesehen mal davon. Als er aber zu sich kam, sprach er, Punkt. Eigentlich wollte ich nicht weiter. Was steht da? Als er zu sich kam. Was musste passieren, damit dieser junge Bursche zu sich kommt? Damit der Lärm um ihn, der Hype um ihn ruhig wird. Bei ihm leider muss es bei den Schweinen passieren. Das muss nicht so sein. Aber besser später als nie. Aber er kam zu sich. Das ist für mich eine Übersetzung von der Praxis der Stille und der Zurückgezogenheit. Zu sich zu kommen. Losgelöst von dem, wie andere dich loben oder kritisieren. Losgelöst von dem Leib, der um dich ist, sei es positiv oder negativ. Zu sich zu kommen. Denn es ist interessant, nur an diesem Ort wird ihm bewusst, was mache ich eigentlich hier? Und dann entscheidet er sich für das Leben. Und wo geht er hin? Zum Vater. Um was zu hören? Corrie ten Boom wurde in einem Interview gefragt, hatte ich schon beim Zieferabend, für die, die nicht da waren, erzählt. In einem Interview wurde sie gefragt, der Name ist bekannt, das ist ein Vorbild einfach in dem geistlichen Wandel und ihr Erbe ist groß. Sie wurde gefragt, wenn Sie mit Gott sprechen, wenn Sie im Gebet sind, wenn Sie Ihre Stille sind, wenn Sie mit ihm Austausch kommen, was sagen Sie? Dann sagte sie, ich sage nichts. Ich höre nur zu. Der Moderator war ein bisschen irritiert, er hat ein bisschen mehr erwartet. Wenn man schon mit Gott redet, dann... Und dann fragte er nach ein paar Minuten später, nun gut, was sagt Gott denn, wenn Sie zuhören? Dann sagte sie, er sagt nichts. Er hört zu. Bob Mitchell, ein Oblatenpriester, ich glaube, er lebt nicht mehr, und geistlicher Leiter, hat in einem Seminar seinen Schülern gesagt, ihr müsst versuchen, so zu beten, dass ihr euch in eurem Beten immer weiter öffnet, bis ihr schließlich, vielleicht nicht heute, aber irgendwann Gott hören könnt, der zu euch sagt, ich liebe dich. Diese Worte, die Gott an euch richtet, sind die wichtigsten Worte, die ihr jemals hören werdet, denn ehe ihr sie gehört habt, stimmt mit euch eigentlich nichts so richtig. Doch nachdem ihr sie vernommen habt, ist etwas in eurem Leben von Grund auf in Ordnung. Jeder Bereich in meinem Leben, jede Auseinandersetzung, wo ich um mein Leben oder mein Leben verteidigen will, wo ich mich vor dem Tod bewahren will, ist ein Ausdruck davon, dass ich diese Worte vergessen oder nicht mehr gehört habe oder nicht mehr höre. Und dann ist von Grund auf nichts, also eigentlich gar nichts mit mir in Ordnung. Die Grundlage des Lebens Jesu, meiner Überzeugung nach, sind die Worte, die er gehört hat nach seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Seine Rückzugsmomente meines Erachtens sind genau dieses Bewusstsein, stets vor Augen zu bekommen, seinen Vater diese Worte hören, sagen zu hören. Mein Gebet, meine Sehnsucht für mich selbst, für jeden Einzelnen von uns ist, diese Worte zu hören. Denn bis wir sie gehört haben, ist eigentlich nichts so richtig mit dir. Aber bis du sie vernommen hast, ist in deinem Leben von Grund auf etwas in Ordnung. In dem Sinne wollen wir auch gleich Abendmahl nehmen. Und ich praktiziere es ja immer wieder, aber als ich darüber nachdachte, gerade in der Gebetszeit, in der Anbetung, sagt Jesus, dies ist mein Leib für euch gegeben. Und dies ist mein Blut für euch vergossen. Er hat ja eigentlich immer wieder dasselbe gesagt, nur anders formuliert. Eigentlich drückt er gerade das aus, was er seinen Jüngern vorhin gesagt hat. Damit drücke ich aus meine Liebe zu euch. Ich bin jetzt, keine Ahnung, über 20 Jahre Nachfolger Jesu und staune immer wieder am Ende alle Studien, die Schriften, all das. Erinnere ich mich an die Worte eines Bruders, der ist verstorben, weil er sagte, wie damals, schon lange her, er war immer sehr, 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 er war immer sehr unzufrieden mit den Christen und der Welt. Sein Anliegen war immer, wenn du all das daran setzt, es hinzukriegen, zu lieben, hast du alles erfüllt. Damals war nicht das so ein Cool, aber es wird immer, immer, immer wahr für mich. Wenn das gelingt, dann erfüllen wir das ganze Gesetz, sagt der Paulus dazu. Aber manchmal suche ich andere Wörter als die Worte Paulus. Ich suche Worte über den, Paulus, du hast nicht meine Zeit gelebt, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. So. Dann denke ich mal, was ist die Sprache für uns heute? Was ist die Sprache, die mich ergreift, dass es leichter wird, immer mehr die Bereitschaft, das so zu bringen, das zu leben, was Christus mir vorschreibt, zu lieben. Das ist das größte Gebot. Wir kennen es alle. Theorie kennen wir es alle. Aber wie sieht es in der Praxis in meinem Alltag aus? Wenn ich mich noch verteile, wenn ich wütend werde und Hassgedanken bekomme, dann merke ich immer, ja, versteht ihr, was ich meine? Dieses Ringen darum. Und am Ende des Tages merke ich immer, bei Predigen oder bei, du sagst eigentlich immer dasselbe, Herr. Liebe. Und eine Praxis dafür ist Zurückgezogenheit und Stille. Das ist mein Warum. Ich wollte dir heute ein paar Gedanken mitgeben, die vielleicht ein Warum für dich wären. Amen.